Der Titel dieser Predigt ist, wenn es kommt. Und diese Predigt kommt heute von einem Bibelwort her, das vielen von uns lieb und wert ist. Wir kennen es seit unseren Kindheitstagen. Aber auch dieses Wort hat nicht nur eine Dimension, sondern wie jedes Wort Gottes dringt es durch, wo es durchdringen soll, gleich einem Feuer, und wirkt wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Jedes Gotteswort erfordert ja unsere Aufmerksamkeit, denn alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Das heutige Wort steht im ersten Buch der Bibel. Und Gott sagt im Anschluss an seinen Bund mit Noah, und wenn es kommt, dass ich Wolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Wenn es kommt. Und das bedeutet andererseits aber auch, dass es kommt. Und ist es nicht der gegenwärtige Eindruck, den unsere Herzen nicht mehr abschütteln können? Sind wir nicht zu Recht besorgt und verängstigt in diesem unruhigen Zeitlauf, wo sich mehr und mehr Schreckliches erfüllt an endzeitlicher Prophezeiung? Und kommt es uns nicht oft so vor, als würden wir von einer unsichtbaren Hand vorwärts geschoben und als hätte uns ein unabwendbares Geschick von hinten gepackt? Denn ja, es kommt. Es kommt. Aber was kommt? Verfolgung und Leid ist zu erwarten. Unsicherheit und Not. Zeiten, Tage, die uns allen nicht gefallen werden. Gerüchte kursieren. Theorien und Geschäftsmodelle wie der sogenannte Klimawandel und die Dieselaffäre sowie der CO2-Schwindel. Das und noch mehr beschäftigt jetzt schon einige Zeit die Allgemeinheit und jagt die aufgescheuchte Gesellschaft vor sich her. Wesentliche Tatsachen und hintergründige Entwicklungen werden zwar offiziell verschwiegen, bleiben aber doch auf Dauer nicht unbekannt, zumindest nicht alle. Perversion und Gesetzlosigkeit sowie politische Willkür entwickeln sich immer deutlicher. Und darin übertrifft die heutige Welt mit ihren Drahtziehern in vielen Bereichen schon längst die Zeit von Noahs Tagen und auch die Tage von Sodom und Gomorra. Was zum Beispiel die Pädophilie in höchsten politischen, in Wirtschafts- und Kulturkreisen betrifft, wo Berichte durchsickern über den Missbrauch und das Opfern von Kindern zu gegenseitig kontrollierbaren Karrierezwecken. So etwas war vor wenigen Jahrzehnten unvorstellbar, zumindest weithin unbekannt. Ein krampfhaftes Durcheinander kennzeichnet sich ab im Bemühen um Globalisierung und Welteinheit, in dem angestrebten Vermengen von Eisen-, Erz- und Tongefüge verschiedener Rassen, Völker, Parteiungen und Regierungsformen. Und eines wird dabei auffallend gemeinsam angestrebt, das Reduzieren der heilsamen Botschaft von Christus. Die weltweite Christenverfolgung war ohnehin nie so arg wie heute, aber die christliche Evangelisation wird sogar von unerwarteter Seite her beendet. Die evangelische Kirche im Rheinland zum Beispiel, so war kürzlich zu lesen, missioniert unter Moslems nicht mehr. Und Juden werden dort schon seit 1980 absichtlich nicht mehr auf den Messias hingewiesen. Dunkle Wolken, all überall, über dem Evangelium und damit auch über uns, wozu einst Paulus schon den Philippern als Anweisung von Gott her schrieb, führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Errettung ist, und zwar von Gott. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden, so dass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Und vom ersten Jahrhundert an über das Mittelalter bis heute gab es immer einen Kampf um das Evangelium von Christus unter Verfolgung und unter falschen Brüdern, unter ihr Lehrern und Irrtümern, in viel Sorge und in noch mehr Leid. Jetzt aber wird eine besondere Wolke heraufgeführt, für die wir allerdings auch gesetzt sind in dieser Zeit. Wir, die wir im friedlichen Mitteleuropa aufwachsen durften, im Wohlstand und, wenn es gegönnt war, noch mit weitgehend unverfälschtem Evangelium. Aber nun zieht zum beschlossenen Verderben hin ein anderes Wetter auf, und das nach 73 Jahren Frieden, hier bei gleichzeitig über 50 Jahren geistlichen Niedergang. Wir selber haben es ja nie am eigenen Leib erfahren, so wie die Generationen vor uns, was zu ihrer Zeit gekommen ist. Kugeln kamen geflogen im Anschluss an die Politik jener Zeit und Bomben sind gekommen und mit ihnen Schrecken und Tod und Invalidität. Das alles brachte Schmerz, Elend und Not über viele Familien, über zahlreiche Mütterherzen und Väterhoffnungen. Aber dann, nach der schweren Kriegszeit, kam vieles ganz anders. Die 68er-Generation kam. Sexuelle Freizügigkeit, Porno, Rauschgift, Abtreibungen en masse und mit ihnen eine Fötenindustrie, die seit Jahren in viele Artikel ihre Produkte einschleust, bis in unsere Lebensmittel hinein. Horrorszenarien, die zum Himmel schreien. Wenn es kommt, sagt Gottes Wort, dass ich Wolken heraufführe und es kommt. Nicht vielleicht, es kommt die beschlossene Zeit. Sie sind schon da, die Tage, die Terror, Diktatur und Zensur mit sich bringen, das Überhandnehmen der Gesetzlosigkeit, das Erkalten der Liebe, es kommt der Tag. So schwarz und finster wie keiner bisher. Es nimmt sich direkt makaber aus, wie wir heute das Wort aus Daniel 4 zu verstehen imstande sind, wo da steht, im Rat der Wächter wurde das beschlossen und von den Heiligen wurde es besprochen und verlangt, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es gibt, wen er will, und den Niedrigsten der Menschen darüber setzt. Das ist einmal ein Grund zum Nachdenken, wer der Niedrigste der Menschen ist. Aber weiter. Apropos beschlossen. Dieses Wort ist unleugbar verbunden mit den Zeichen dieser Zeit. Da steht in Daniel 9 im Vers 26, bis ans Ende wird es Krieg geben. Fest beschlossene Verwüstungen. Ein Vers weiter, es werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt, und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Und im Kapitel 11, und der König wird tun, was ihm beliebt, und wird sich erheben und groß tun gegen jeglichen Gott. Und er wird gegen den Gott der Götter unerhörte Worte ausstoßen, und es wird ihm gelingen, bis der Zorn vorüber ist. Denn was beschlossen ist, wird ausgeführt werden. Wundern müssen wir uns über nichts mehr. Aber was werden wir tun? Wie werden wir uns verhalten? Wenn kommt, was kommen soll? Manche bereiten sich da seit Jahren schon vor, aber ist es möglich zu entfliehen, wo offensichtliches Verderben beschlossen ist? Es ist ersichtlich längst auf dem Weg, und so weit werden wir den Kopf gar nicht mehr in den Sand stecken können, dass wir nicht die Wolken bemerken und das heraufziehende Unwetter spüren werden. Nun, wie werden wir uns verhalten? Wird unser Herr uns wachend vorfinden, wenn es kommt, wie Gott selber sich dabei ausdrückt? Zitieren wir deshalb die nächsten 7 Worte im Bibeltext dazu. Wenn es kommt, dass ich Wolken über die Erde führe. Aber sagt uns diese genauere Definition. Die Hauptaussage ist, es kommt, wenn er kommt. Gott ist es, der die Wolken über die Erde führt, sagt sein Wort hier klar aus. Man soll heißen, er kommt. Und er kommt auch über das geistliche Gebiet deines und meines Lebens. Darin liegt aber für wachsame Kinder Gottes der stärkste Trost, denn damit ändert sich das Wesen der Bedrängnis. Furcht wird gewandelt in Gottes Furcht. Und das bedeutet, die Wolken werden zwar kommen, das ist sicher, aber durch die Wolken hindurch leuchtet mir das Angesicht dessen entgegen, zu dem ich du sagen darf. Hinter den Wolken schlägt das Herz unseres himmlischen Vaters und die Hand des Weingärtners greift durch alle Wolken hindurch nach uns. Halten wir das fest, liebe Glaubensgeschwister, also wenn es kommt, dann haben wir es mit Gott zu tun. Denn eines ist klar, wir haben es immer nur mit Jesus zu tun. Ob in glücklichen Zeiten, in der Freiheit, so wie wir uns heute dankbar versammelt haben, oder wenn es so kommt, dass wir Verfolgung erleiden werden um Jesus Namens willen, wir stehen nur unserem Herrn gegenüber, niemand und nichts sonst. Der Prediger Johann Anastasius Freilinghausen, der lebte 1670 bis 1739, der hinterließ für künftige Probanden kommender Prüfungszeiten eine recht trostreiche Strophe in einem seiner Lieder. Indes ist abgemessen die Last, die uns soll pressen, auf das wir werden klein. Was aber nicht zu tragen, darf sich nicht an uns wagen und soll's auch nur ein Quentlein sein. Die kommende Wolke, so dunkel sie auch scheinen mag, so ist sie doch mit Silber umsäumt und niemand anderer als Gott ist es, der uns darin Hoffnung und Zukunft finden lässt, wie die nächsten Worte in unserem Eingangstext bezeugen. So soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Und je dunkler die Wolken sind, umso heller hebt sich sein Bogen ab. Denn größer als der Helfer ist in Not ja nicht. Nun herrscht ja zwangsläufig sehr viel Leid auf dieser Welt seit den ersten Tagen der Sünde, und das wird nicht weniger werden, schon gar nicht in nächster Zeit. Aber für Menschen, die innerlich getrennt sind von Gott, von der Quelle alles Trostes, wirkt sich das doppelt bitter aus. Es sind schon oft Gerichtswolken herbeigeführt worden über ein Volk, über eine Nation, wegen der Sünde der Menschheit, wie zu Noahs Zeiten und wie über Sodom und Gomorra, dass dabei aber die Betroffenen die Wolke am Horizont meist unbeachtet ließen, war ja bereits der erste Teil ihres Gerichts. Uns hat der Heiland in seinem Wort gesagt, darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll, um vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Aber er stellt dazu auch eine dringliche Anfrage an uns für die letzte Zeit und sagt, wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden? Gott führte ja auch schon andere Wolken herauf, eine Wolke von Zeugen zum Beispiel, die uns umgibt, laut Hebräer 11, diese große Wolke an erwiesener Gnade, und da steht im Kapitel 12, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinwegschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht: Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Es wird noch weitere solche Wolken geben, die Gott heraufführen wird über die Erde, wie einst die lichte Wolke bei Jesu Taufe, aus der die Stimme des Vaters kam: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und zum zweiten Mal bei seiner Verklärung erschallt dieselbe Stimme aus der Wolke: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, auf ihn hört. Ja, ihn, Christus, sollen wir hören, auf ihn schauen. Das ist die Botschaft von Gottes Wolken. Und das ist noch lange nicht alles, denn er selber, Christus, wird kommen mit den Wolken, so wie er aufgefahren ist, wie in Apostelgeschichte 1,9 steht. Und als er dies gesagt hatte, wurde er von ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf, von ihren Augen weg. Und in Offenbarung 1,7 steht das Wort: Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen. Und in Matthäus steht im Kapitel 24, und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen, und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen, und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und zwei Kapitel weiter, künftig werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Aber bis es so weit kommt, führt Gott noch andere Wolken über diese Erde und ihre Welt und auch über uns. Das ist sicher. Es wird kommen, dass Gott auch unsertwegen Wolken heraufführen wird in unserem Leben. Gründe gibt es genug dafür. Und das wird nicht abgehen, ohne dass wir es zu spüren bekommen. Es kommt, wenn es kommt, um uns zu erziehen, damit wir nicht mitsamt der Welt verdammt werden. Leiden an sich sind ja nicht zwingend eine Strafe für begangene Schuld, aber wenn es tatsächlich kommt, dass die Not an unsere Tür klopft, dann wacht doch unser Gewissen schnell auf, nicht wahr? Und wehe, wenn nicht. Vielen geht es dann wie den Brüdern Josefs, die zwei Jahrzehnte nicht mehr von ihrer alten Sünde gesprochen hatten, denn rücksichtsvoll und loyal, wie der Sünder seinen Gesinnungsgenossen gegenüber ist, schweigt er ja gerne über dunkle Taten. Und Gott sieht lange zu. Als es aber den Brüdern in Ägypten dann an den Kragen ging, als die Wolke des Gerichts heraufzog über sie, da wurde sie plötzlich hörbar, ihre innere Stimme. Das haben wir an unserem Bruder verschuldet. Ja, Schuld. Das ist das Wort, das genannt werden muss von uns, das unbedingt hindurchbrechen muss, und sei es zwischen zusammengekniffenen Zähnen. Denn ja, es kommt. Und wenn es kommt, dann ist eines sicher, nämlich, dass nicht es, sondern dass er kommt. Gott ist es, der die Wolken heraufführt über dein Leben. Er ist es, der nach dir greift. Und deine Not, die ist ein persönlicher Steckbrief aus seiner Hand, den er dir nachschickt. Denn nur mit Gott haben wir es zu tun. Und wohlgemerkt, es ist nicht so, dass es dann gelte, für uns die Früchte und Folgen für frühere Taten auszukosten. Fürwahr, vor Gott können wir nicht fliehen in ein stupides, antichristliches Understatement, in eine scheinheilige Buße und eine heuchlerische Reue, die das Werk seines Sohnes zunichte machen würde in uns. Das ist ja die Methode von unten, das ist der Weg der Schlange auf dem Felsen, zu sagen, na gut, ich habe das einmal getan und ich werde sie tragen, die Konsequenzen für meine Handlungsweise. Nein, so geht es nicht. Wie oft hat Gott Wolken heraufgeführt über sein Volk in der Zeit der Richter und der Könige? Und er kommt, auch über uns, denn es sucht etwas an dir und an mir, Frucht. Sucht er. Wir haben es doch verstanden, nicht wahr? Wir haben es mit ihm zu tun. Und damit zurück zu unserem Bibelwort. Betonen wir jetzt definitiv die persönlichen Fürwörter, dann tritt das Gericht und die Gnade umso deutlicher hervor. Wenn es kommt, dass ich Wolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Und schon ist klar, die Wolken haben zu tun mit Metanoia, mit echter Gesinnungsänderung, mit konsequenter Umkehr zum Herrn und nicht mit scheinheiligem eigenem Konsequenzentragen, um für dahin weiterbleiben zu können, wie ich bin. Und morgen täte es mir dann wieder leid und ich will wieder die Konsequenzen tragen und das 25 Jahre lang und mehr? Ja, wer soll das ernst nehmen? Gott etwa? Wir schaffen ohnehin keine echte Gesinnungsänderung von uns aus, aber dafür steht ja der Bogen Gottes, dieser Hinweis auf das Werk seines Sohnes, dieses Zeichen der Versöhnung Gottes, ist doch sein Sohn der wirkliche, der rechte, der einzige Pontifex Gottes, der richtige Brückenbauer. Und das ist ja jetzt wieder der Moment, wo ich Christus finde im Wort Gottes, wie so oft, und freudig mit dem Psalmisten ausrufe, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute findet. Und heben wir die Augen auf zu der enormen Bedeutung des Bogens, der der als Bundeszeichen Gottes festgesetzt ist auf ewige Geschlechter zwischen ihm und uns. Das Wichtigste an seinem Bogen erkennen wir aus Johannes 3,16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, so, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen und nicht mehr aus uns selbst. Die Galater, die nicht umsonst ihrer Herkunft wegen in der Bibel stehen, stammen doch auch wir ursprünglich wie sie von heidnischen Kelten her, die haben nach ihrer Bekehrung binnen kurzem für sich den Sinn des Evangeliums verkehrt. Und so lebten sie bald wieder im krassen Gegensatz zum Wort Gottes, das in Galater 2,20 steht, so wie es heute nahezu die gesamte Christenheit hält. So als stünde dort, Christus ist für meine Sünden gestorben und ich lebe jetzt christlich, nach entsprechenden Moralwerten und nach meinen christlichen Vorstellungen. Das ist das landläufige Credo der meisten Christen. Aber das ist christliche Religion, eine frömmlerische Einbildung, ein menschliches Konstrukt mit biblisch verkehrten Anstrich, ein religiöses Schauspiel von unten, ohne jegliche Frucht. Vergleichen wir die gesunde Lehre Jesu aus dem Johannesevangelium mit solchem Tun, zum Beispiel die ersten 6 Verse im Kapitel 15, wo er zu den Jüngern sagt, ich bin der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir, und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen, wie die Rebe und verdorrt, und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Ja, das tatsächliche Wort Gottes an die Galater bezüglich dem Leben in Christus, durch Christus und aus Christus, das lautet doch so. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Und Glauben heißt hier in der totalen Abhängigkeit von Christus, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Die Frucht, die der Vater an uns sucht, ist Christus in uns, ist Christi Leben und Wirken in mir. Da ist alles neu geworden, da ist nicht mehr mein altes Wesen am Zug, weil mitgekreuzigt. Und nur wer sein altes Wesen im Glauben an Christus im Tod hält und jetzt sein gesamtes Leben aus Christus bezieht, der bringt viel Frucht. Und der Vater, der Weingärtner, reinigt dann solche Rebe und sie bringt noch mehr Frucht. Vergessen wir also nie, was Gott sucht bei dir und bei mir. Das Einzige, was er finden will, ist Christus in uns. Ein solches Leben kann ich nicht ersatzweise selber produzieren. Das ist da, wenn Christus da ist, oder es ist nicht da, weil ich es Gott und euch nur vorgaukle. Gottes Evangelium ist zu teuer und unser Zustand in Christus ist besser, als dass wir ihn Gott und den Menschen vorspielen müssten, wie der Hebräerbrief besteht im Kapitel 6. Denn ein Erdreich, das den Regen trinkt, der sich öfters darüber ergießt und nützliches Gewächs hervorbringt denen, für die es bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Dasjenige aber, das Dornen und Disteln trägt, ist untauglich und dem Fluch nahe, es wird am Ende verbrannt. Wir sind aber überzeugt, ihr Geliebten, dass euer Zustand besser ist und mit der Rettung verbunden ist, obgleich wir so reden. Und deshalb stellt Gott seinen Bogen so schön und deutlich sichtbar in die Wolken für uns, damit wir unsere Augen aufheben. Wir sollen sein Heil in Christus sehen und verstehen und nicht ein gekünsteltes Eigenleben als falsche Brüder führen. Wir sollen und können nicht selber die Konsequenzen tragen für unsere Sünden. Der Sohn ist da. Und davon spricht Gottes Bogen, inmitten der Wolken über unserem Leben. Gott will mich, den sündigen Menschen, so weit bringen, dass mir die tiefste Erkenntnis aufgeht über meine Schuld. Er will mich so weit haben, dass ich vor ihm bekenne, wie Psalm 51 sagt, an dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Daher war so manche Wolke, die er heraufführt über mein Leben, um mir zu zeigen, du kannst nicht die Folgen und Schäden deiner Sünde selber tragen oder gut machen. Und ich kann auch nicht unabhängig von Christus als Geretteter auftreten, leben oder sterben. Ich kann zwar einen angerichteten Schaden von Mensch zu Mensch gut machen, das ist wohl richtig, aber es ist nicht die Wahrheit, nicht die Ebene des Heils Gottes. Gott will, dass ich merke, dass und warum er die Wolken und seinen Bogen heraufführt über mir. Ich erfahre dabei meine Abhängigkeit bzw. Unabhängigkeit von seinem Sohn. Oft hat man ja den Eindruck, wenn Menschen über Bekehrung sprechen, es handle sich um eine Methode, um eine Art chemischen Prozess nach dem Motto, wenn ich das tue und dann das und zuletzt jenes, dann wird Gott mich annehmen. Also zuerst Reue, dann Hingabe, dann Glaube, das ist die Reihenfolge. Dann nimmt er mich an. Ja, meinst du das wirklich? Ist jemand unter uns, der so gelehrt worden ist? Ist es überhaupt eine Frage, ob Gott dich annehmen wird? Nein, er wird es nicht tun. Denn in der Wolke über deinem und meinem Leben steht geschrieben, und zwar in furchtbaren Lettern seines Gerichts, Gott will dich nicht und er will mich nicht. Uns hat er verworfen, um unserer Sünde willen. Er will uns nicht. Und das ist nichts anderes als Jesu Wort im Gericht, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, aus Matthäus 25. Aber hier setzt unser Bibelwort an, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken, den Bogen der Gnade Gottes. Nicht ist hier gemeint der Liebe Gottes, nein, denn Gottes Liebe, die ist zu Tal gestiegen, als Jesus kam. Und in ihm, in Jesus Christus, in seinem Sohn, da, so neigt sich Gottes Liebe zu den Menschen von Jahrtausend zu Jahrtausend. Unsere dankbare Liebe steigt ja jetzt empor zu Gott. Wir haben sie in den Gebeten gehört erst, durch den uns innewohnenden Geist Gottes. Wir können nun, wir sollen und wir wollen ja auch Gott lieb haben. Aber seine Gnade fließt immer nur von oben herab nach unten und nie umgekehrt. Und wir erkennen daran das wunderbare Evangelium Gottes, nicht wahr? Er will seinen Sohn. Und sein Bogen ist der Bogen der Gnade in seinem Sohn. Den sollen wir sehen. Christus ist der Anfang und das Ende, das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte. Und Gottes Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Gott will ja nicht den Tod des Sünders. Wir sollen vielmehr zum Frieden kommen, durch manche Not, durch manche dunkle Wolke. Wir sollen dabei auf seinen Bogen sehen. Und es ist nicht der Bogen, sondern es ist sein Bogen, der zu sehen ist. Die Sünde aller Sünder, die Sünde der ganzen Welt, die Sünde der gesamten Geschichte steigt seit Jahrtausenden vor Gott auf wie eine hässliche schwarze Wolke. Und ständig kumuliert sie weiter aus dem Sündensumpf der Erde, diese riesige Wolke, sie verdichtet sich und sie ballt sich trotzig immer fester zusammen, und so steht sie zwischen Gott und uns Menschen, drohend, schwarz und unheilvoll. In dieser Wolke aber ist ein Kreuz zu sehen. Ja, und aus der Wolke dringt ein Schrei, der hinaus hallt in die Ewigkeit, und aus der Wolke greift eine durchbohrte Hand empor, zur Höhe, sie greift nach dem Herzen des Vaters. Vater, vergib ihnen, ich habe sie lieb. Und dass an jenem Tag der Wolke, an jenem Tag der 3 Stunden Finsternis, an jenem Tag finsteren Gewölks, wie Zephania schreibt, horch, der Tag des Herrn, bitter schreit dort auf, der gewaltige, starke, ein Tag des Zorns ist dieser Tag, ein Tag der Angst und der Bedrängnis, ein Tag des Ruins, und der Zerstörung, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Und das war jener Tag, Mit dem Fluch über uns, aus Zephania 1,14, der sich auf das Haupt des Gottessohnes entladen hat, der Tag mit dem Schrei des mächtigen, starken, der Tag mit dem Kreuz, der Tag draußen vor dem Lager. Und als sich die Wolke vom Kreuz hob, die Wolke, die nun durchbrochen war vom Licht der Gnade, und als es dabei hinaushallte in die Jahrtausende und in alle Ewigkeit, es ist vollbracht, da ist der Bogen in den Wolken zu seinem strahlenden Recht gekommen, so dass wir es bis heute mit Freuden vernehmen, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Ist es nicht wunderbar? So darf man ihn sehen, seinen wunderbaren Bogen. Ich bin schon sehr gespannt auf die Sprache im Himmel, auf die himmlische Ausdrucksweise, auf dieses Ende alles irdischen Stückwerks. Denn die Sinfonie des Wortes Gottes, vom ersten bis zum letzten Wort, leuchtet ja schon jetzt hervor hinter der Wolke unseres Unverstandes und unserer Beschränktheit. Und schon das ist heilsam, nicht wahr? So soll man ihn sehen, meinen Bogen. Allein dieses Wort, dieses Gotteswort, da leuchtet himmlisches Licht auf, wenn Jesus redet, wenn er zu den Jüngern sagt, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Wie heilsam ist er doch zu sehen. Der Bogen Gottes über Golgatha, dort können wir ihn betrachten und unter dem Bogen zum Frieden kommen. Wir sollen nicht in Ungewissheit bleiben, das will Gott nicht. Und es gilt immer noch, wie Paul Gerhard es so schön ausdrückte, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, wo dein Fuß gehen kann. Und Paul Humburg bemerkte einmal, es ist noch Platz unter dem Kreuz für zwei müde Knie. So lege doch vor dich die aufgeschlagene Bibel und lege deinen Finger auf die Stelle, die dich angeht. Und dann hebe deine Augen auf und blicke nur auf Jesus und dann sprich die Worte noch einmal aus, die wir heute gesungen haben. Es quillt für mich dies teure Blut, das glaub und fasse ich, es macht auch meinen Schaden gut, denn Christus starb für mich. Ja, ein gewaltiger Bogen spannt sich über die Zeit von der Auferstehung Jesu bis zur Vollendung seines Heilswerks, und in diesem großen Geschehen haben auch wir von Gott unseren Platz erhalten. Und längst ist das Entscheidende ja schon geschehen, längst ist der Erstling aus den Toten auferweckt. Und so leben wir jetzt zwischen Christi Auferstehung und seiner Wiederkunft, die zugleich für uns die erste Auferstehung sein wird. Die vor uns liegende Zeitspanne wird wohl eine schwere Zeit werden, wo dunkle Wolken vom Horizont heraufgeführt werden. Und doch ist es eine herrliche Zeit, weil wir unter seinem Banner die Botschaft vom neuen Leben in Christus immer noch in diese dunkle Todeswelt hineinrufen dürfen, weil unter seinem lichten Bogen ewiges Leben beginnen darf mit der Begegnung mit Jesus und weil sich hier in dieser Zeit die Schar der Herausgerufenen bildet, die auf die erste Auferstehung wartet. Wir leben darauf hin, im Sieg Christi, des mächtigen, starken Gottes. Ja, wir leben hinein in die Weite des von Gott gesetzten Siegesbogens als seinem Zeichen des Heils. Und das Banner über uns ist seine Liebe. Eines Tages werden die, die dann noch hier sind, entrückt werden. Ach, wir kennen das Wort nur zu gut, das ihnen gilt, nicht wahr? Aus dem 1. Thessalonicher Brief. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft, und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Warum dürfen wir die Hoffnung auf die Ewigkeit bei ihm hegen? Weil er bleibt und dasselbe ist und immer und ewiglich dasselbe sein wird. Gepriesen sei sein Name. Ach, wie reich sind doch die Vollendeten schon in der Herrlichkeit. Nur mehr Sonne haben sie, die Sonne der Gerechtigkeit, keine Wolken mehr. Und wie arm sind dagegen die Kinder dieser Welt. Sie haben im Endeffekt nur Wolken und keine Sonne. Aber wie selig sind dagegen die Kinder der Gnade hier, schon heute. Ja, wir haben Wolken in unserem Leben, ein Gutteil Wolken, aber wir haben dabei die Sonne. Die Sonne, die mir leuchtet, ist mein Herr Jesus Christ, heißt es in einem Lied. Er ist es, der das herrliche Licht ausmacht, der vor ihren Wolken steht. Lichte Wolken haben sie, die seinen, Lichte. Wolken, so wie sie um Jesus herum waren auf dem Berg der Verklärung, und über unseren bitteren Tränen und über unsere müde gerungenen Hände wölbt sich sein Bogen in den Wolken. Es wird noch etliches Leid kommen und fehlgrämen, aber schließlich wird er kommen in den Wolken, wie eines Menschensohn. Jesus kommt. Und wird auch noch viel Schweres kommen, ehe Jesus kommt, umso sehnsüchtiger wird unser Ruf werden. Ja, komm bald, Herr Jesus Christus. Liebe Glaubensgeschwister, er kommt. Und hören wir jetzt am Ende hin noch die letzten Worte Elihus aus dem Buch Hiob. Kurz bevor der Herr selber aus dem Wettersturm zu reden begann, da steht jetzt zwar, sieht man das Licht nicht, das doch leuchtend hinter den Wolken steht, aber der Wind wird sich erheben und wird sie wegfegen. Vom Norden her kommt Goldglanz, und Gott ist von wunderbarer Pracht umgeben. Den Allmächtigen finden wir nicht. Er ist von unbegreiflicher Kraft, voll Recht und Gerechtigkeit. Er beugt sie nicht, und darum fürchten ihn die Menschen. Er aber sieht keinen an, der sich selbst für weise hält. Heben wir unsere Häupter auf. Unser Herr ist nahe. Er, der den Schlüssel Davids hat und der uns sagt, wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Noch ein Lied, ein Gedicht aus alter Zeit. Amen, Amen. Jesu, eile, still das Sehnen deiner Braut, mächtiglich die Wolken teile, dass dich unser Auge schaut. Steig herauf am Horizont, dem Morgenstern, durchbrich die Nacht, oh, dass deine Braut schon thronte dort mit dir in Himmelspracht. Amen.